Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir kommen heute Abend zu Lukas 10, ab Vers 38. Und wir lesen mal zunächst bis Kapitel 11, Vers 28. Damit man gleich auch diesen Abschnitt einordnen kann, es ist uns ja schon lange bekannt, das Lukas-Evangelium besteht aus zwei Hauptteilen. Der erste Teil, Kapitel 1 bis 9, Vers 50, der Herr Jesus kommt in diese Welt. Der zweite Teil, Lukas 9, 51 bis zum Schluss, das ist, der Herr Jesus geht aus dieser Welt in die Herrlichkeit. Jeder dieser Hauptteile zerfällt in fünf Abschnitte. Und so sind wir jetzt heute mit 10.38 und folgende sind wir bei dem zweiten Teil von fünf Teilen, die es gibt in der zweiten Lukas-Hälfte. Wir haben bereits in dem ersten Teil gesehen, da geht es um das Thema Reise zur Herrlichkeit. Und dieses Thema hat sich durch all diese Abschnitte hindurchgezogen. Am Schluss hatten wir noch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, der auf der Reise war. Ein Bild des Herrn Jesus, der eben auf der Reise ist. Er kam vom Himmel in diese Welt und er geht aus dieser Welt wieder in den Himmel zurück. Und jetzt kommt eben ein zweiter Teil, der geht dann bis Kapitel 13, Vers 21. Und hier ist das Hauptthema, das sich durchzieht wie ein roter Faden, richtig urteilen, richtig beurteilen. Und es ist so, dass dieser Unterabschnitt auch so symmetrisch angeordnet ist, wie wir das gesehen haben bisher in allen Kapiteln des Lukas-Evangeliums. Und zwar haben wir zuerst diese Symmetrie, einen Teil 1, wo es geht um Maria und Martha. Nachher geht es um das Beten. Der Herr Jesus betet und die Jünger möchten von ihm lernen, wie man betet. Und dann schließt der Herr gleich noch ein Gleichnis an, das Gleichnis vom unverschämten Freund, um zu erläutern, was Beten ist nach seinen Gedanken. Und darum ist das aufgeteilt in 2a und 2b, weil es in beiden Teilen ums Beten geht, aber es ist doch nicht dasselbe. Und dann kommt ein dritter Teil und da gibt es Widerstand gegen den Herrn Jesus. Wir werden sehen, das repetiert sich jetzt in diesem Abschnitt ein zweites Mal, dann drittes Mal und viertes Mal. Und jeder Abschnitt ist gleich aufgebaut. Also 1, 2a, 2b, 3. 1, 2a, 2b, 3. 1, 2a, 2b, 3. Und jedes Mal endet es mit Widerstand gegen den Herrn Jesus. Das ist wirklich ausgesprochen symmetrisch und komponiert alles. Und wenn ich sage komponiert, heißt das nicht, es ist nicht so geschehen, sondern es wäre erfunden, sondern der Heilige Geist hat Lukas so inspiriert, dass er das alles in solcher Harmonie aufschreiben musste. Ja, aber das gilt übrigens auch für die anderen Evangelisten. Die anderen Evangelien sind auch in dieser Weise aufgebaut. Also, darum schauen wir jetzt uns diesen Abschnitt an und kann uns jemand vorlesen? Kapitel 10, 38 bis 11, 28.
Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen, sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge, eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er sprach aber zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Und er sprach zu ihnen, wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen, Freund, leihe mir 3 Brote. Da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll. Und jener würde von ihnen antworten und sagen, mach mir keine Mühe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett, ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet. Und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch, wenn er ihn um ein Ei bäte, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Und er trieb einen Dämon aus, der stumm war. Es geschah aber, als der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme, und die Volksmengen wunderten sich. Einige von ihnen aber sagten, durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Andere aber versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Da er aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet, und das Haus und Haus gegen Haus entzweit, stürzt ein. Wenn aber auch der Satan mit sich selbst entzweit ist, wie wird sein Reich bestehen? Denn ihr sagt, dass ich durch den Beelzebul die Dämonen austreibe. Wenn aber ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so ist seine Habe in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er seine ganzen Waffenrüstung weg, auf die er vertraute, und seine Beute verteilt er. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, verstreut. Wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit, böser als er selbst. Und sie gehen hinein und wohnen dort, und das Ende jenes Menschen wird schlimmer sein als der Anfang.
Noch bis 28.
Es geschah aber, als er dies sagte, da erhob eine Frau aus der Volksmenge ihre Stimme und sprach zu ihm, glückselig der Leib, der dich getragen, und die Brüste, die du gesogen hast. Er aber sprach, gewiss, doch glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen.
Danke, bis dahin. Wir haben gesehen, ab Kapitel 9, Vers 51, wo der zweite Hauptteil beginnt, da machte Herr Jesus sich bereit, um nach Jerusalem zu reisen. Liest nochmals jemand Vers 51 in Kapitel 9.
Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen.
Jawohl. Und dann wird beschrieben, wie er durch Samaria geht. Und liest man noch Vers 57.
Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, da sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin
jawohl,
du auch
und
gehst,
so weiter. Herr. Und dann Kapitel 10, Vers 1, da schickt er die 70 aus.
Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her, in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte.
Jawohl, also er schickt die 70, aber selber ist er da auf dem Weg und das Endziel ist Jerusalem. Jetzt wird also hier alles als eine Reise beschrieben. Und nun, wir finden wieder so eine Bemerkung über das Reisen, nachdem der Herr eben verschiedene Belehrungen auch gegeben hat, bis hin zum Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wie wir das letztes Mal gesehen haben. Jetzt kommt wieder eine Reisebemerkung, nämlich 10,38, wenn du das nochmals liest.
Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam.
Jawohl, oder? In der CSV Elberfelder heißt es, als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Gut. Und jetzt in den weiteren Erzählungen kommt da nichts mehr vor. Und die nächste Bemerkung über Weiterreise kommt dann in Kapitel 13, Vers 22. Wenn du das noch vorlesen kannst.
Und lehrend durchzog er nacheinander Städte und Dörfer und reiste nach Jerusalem.
Simon, es geht immer noch um Jerusalem. Aber sehen wir nun, dieser zweite Abschnitt, 10,38 bis 13,21, der in sich ja so symmetrisch geordnet ist, ist eingerahmt von solchen Reisebeschreibungen. Also Markierungen, jetzt ist er auf der Reise nach Jerusalem. Auch das zeigt wieder, wie das ein Abschnitt ist, der in sich eine Geschlossenheit hat und eben auch ein gemeinsames Thema, richtig urteilen. Nun, bei der ersten Geschichte mit Maria und Martha, was ist die richtige Beurteilung hier? Was muss hier richtig beurteilt werden?
Natürlich, dass das Reich des Himmels, dass Gott zuerst bekommt vor dem Irdischen.
Also, mit anderen Worten, was ist die Priorität? Was ist das Wichtigste? Was hat Vorrang? Ja? Und zwar, du sagst, das Reich Gottes hat Vorrang. Jetzt hier in diesem Abschnitt kommt dieser Ausdruck nicht vor. Worum geht es ganz konkret in diesem Abschnitt?
Das Wort zu hören.
Auf das Wort Gottes zu hören, genau. Also der Herr spricht. Und wir lesen hier von Maria, die zu den Füßen Jesu sitzt. Das war so die übliche Haltung von Studenten. Wir wissen ja wohl aus der Apostelgeschichte, Paulus sagt, dass er zu den Füßen von Gamaliel saß. Gamaliel war einer der ganz großen Rabbiner damals. Und das ist übrigens auch einer der ganz großen im Talmud. Dieser Gamaliel-Lehr von Paulus kommt da vor. Und es wird gesagt, er saß zu seinen Füßen. Also, Maria sitzt als Schülerin, als Jüngerin, als Studentin. Übrigens das Wort Jünger oder Jüngerin im Neuen Testament ist das gleiche Wort für Schüler oder Student. Also, es geht um solche, die einem Rabbi folgen und von ihm aus dem Wort Gottes lernen. Nun geht es hier um die Frage, was ist wichtiger? Die Arbeit oder das Zuhören, das Hören auf Gottes Wort? Aber bei dieser Arbeit muss man natürlich noch bemerken, es ist eine ganz spezielle Arbeit. Nicht irgendetwas, sondern Martha hat sich genau überlegt, ja, was verdient dieser Lehrer, dieser einzigartige Lehrer, dass man ihn eben ehrt. Und darum wollte sie ihm auch ein ganz besonderes Essen bereiten. Also es ging nicht um irgendetwas, das mit dem Herrn nichts zu tun hatte. Aber der Herr macht ihr klar, dass das, was Maria gemacht hatte, war viel wichtiger. Also er ist auf der Reise in die Herrlichkeit und er bleibt nicht ewig da. Er bleibt überhaupt nicht mehr lange da. Und darum muss man diese Zeit, in der er noch da ist, muss man richtig ausnutzen. Und Jetzt ist es weniger wichtig, ein ganz besonders gutes Essen zu machen, als vielmehr auf sein Wort zu hören. Und darum dann dieses Wort in Vers 42, eins, das ist ein Zahlwort, eins aber ist nötig. Denn Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Und wir sehen, dass Martha diese Ermahnung des Herrn wirklich angenommen hat. Und zwar sehen wir dann später, das wird im Johannesevangelium beschrieben, in den letzten Tagen vor der Kreuzigung war der Herr wieder in diesem Haus zu Besuch. Können wir kurz aufschlagen, Johannes 12, das ist so schön, das zu sehen. Und da ist es ganz harmonisch. Beni, liest du nochmals, und zwar Johannes 12, Abvers 1.
Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte.
Noch ein bisschen weiter.
Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente Lazarus, aber war einer von denen, die mit zu Tisch lagen.
Ja. Noch Vers 3.
Da nahm Maria 1 Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt.
Danke. Also, der Herr kommt wieder in dieses Haus, es gibt wieder ein Essen und Martha dient. Aber es gibt keine Reklamation mehr, dass der Herr Maria doch endlich mal sagen soll, was sie zu tun hätte, was sich gehört. Nein, sie dient, aber sie hat auch nicht irgendwie gedacht, also damals war das nicht recht mit diesem guten Abendessen. Ja, also dann mache ich jetzt mal ganz einfach, ja, so dass jeder seine Sache selber macht. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber es heißt, Martha diente. Und man sieht einfach, dass Maria eine ganz besondere Beziehung zum Messias hatte. Eine Herzensbeziehung, und das zeigt sich dann auch, dass sie an diesem Abend, eben kurz vor der Kreuzigung, dass sie dieses teure Salböl von Narde genommen hat und die Füße des Herrn im Blick auf sein Sterben gesalbt hatte. Ja, aber eben, sie hat die Ermahnung angenommen und nicht von einer Seite des Pferdes auf die andere abgerutscht, sondern sie dient, aber es geht um das richtige Verhältnis. Was hat Priorität? Eben richtig urteilen. Ja, Christoph?
Wie ist das im Himmel? Haben dann alle Menschen die gleiche tiefe innige Beziehung mit dem Herrn? Oder gibt es da immer noch Menschen, die eine besondere Beziehung haben?
Es ist so, dass wir werden alle eine vollkommene Erkenntnis bekommen. Und das wird ja gesagt in 1. Korinther 11, die stückweise Erkenntnis der jetzigen Zeit, die wird weggetan werden. Also wir werden eine vollkommene Erkenntnis haben und es wird eine ganz persönliche Beziehung sein. Also eine Beziehung, in die niemand sonst hineinschauen kann. Das kannst du ableiten aus Offenbarung 2, wenn wir kurz aufschlagen. Und zwar sagt der Herr zu den Überwindern der Gemeinde von Pergamus, kann das jemand vorlesen, 2 Vers 17.
Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt.
Danke. Also, ich muss ein paar Erklärungen geben. Was ist das verborgene Manna? Was ist dieser weiße Stein? Und der Name darauf. Das verborgene Manna, das ist nicht einfach das Manna, das vom Himmel gefallen ist jeden Tag und das die Israeliten als Nahrung aus dem Himmel eingesammelt haben, sondern das ist dieses spezielle Manna, das in 2. Mose 16 genommen wurde, eine gewisse Portion, und das wurde in einen goldenen Krug getan. Und dieser goldene Krug wurde in die Bundeslade hineingetan. Und die Bundeslade kam ins Zentrum des Allerheiligsten. Also man kann sagen, das ist diese Nahrung, die in der engsten Beziehung Gottes zu haben ist. Und man muss ja wissen, das Manna ist ein Bild des Herrn Jesus. Er erklärt das in Johannes 6 selber in Bezug auf das Manna und erklärt dann, ich bin das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Und sagt, wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Also, der Herr kündigt den Überwindern und das sind die wahren Erlösten. In 1. Johannes 5 lesen wir, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Aber in diesen Gemeinden kann es auch Mitläufer geben. Und darum sagt der Herr bei jedem Sendschreiben in Offenbarung 2 und 3, wer überwindet. Das sind die wahren Gläubigen, die dann auch überwinden, weil sie neues Leben haben. Und hier wird angekündigt, die werden von diesem verborgenen Manna bekommen. Also die werden die tiefsten Herrlichkeiten erkennen können von der Person des Herrn Jesus. Das Verborgenste, was wirklich im Allerheiligsten, im Verborgensten drin ist. Und dieser weiße Stein, ich muss erklären, im Altertum kannte man diese Sitte, man wollte jemanden besonders ehren bei einer Einladung, so eine Art VIP, ja, Einladung. Dann ließ man ihm einen weißen Stein überbringen mit seinem Namen drauf. Also wenn der Herr sagt, ich werde ihm einen weißen Stein geben, das heißt eine ganz persönliche Ehreneinladung zu einem Essen. Und darauf sein Name. Aber hier steht ein neuer Name. Das ist der Name in der Bibel, ist ja das, was das Wesen einer Person beschreibt. Der Name Gottes beschreibt das, wie Gott ist. Und nun hier, wie gesagt, ein neuer Name. Das heißt ein Name, der unser neues Wesen als Wiedergeborene in Christus beschreibt. Und so sagt der Herr also eine ganz persönliche Einladung für jeden Gläubigen. Und so wird es eine solche tiefe Beziehung geben, wo jeder Gläubige wirklich in die tiefsten Tiefen der Herrlichkeit der Person des Herrn Jesus hineinschauen darf. Und dann heißt es eben noch, einen neuen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur der ihn empfängt. Und das zeigt, dass es eine ganz, ganz persönliche Beziehung geben wird in der Ewigkeit. Und wenn du jetzt aber eben fragst, Christoph, gibt es denn auch noch Unterschiede? Ich könnte keine einzige Stelle zitieren, wo das in der Bibel gesagt wird, im Blick auf die Ewigkeit. Hier auf Erden, ja. Aber was ich eben sagen kann, ist wenigstens das, dass jeder Gläubige eine zutiefst beglückende, innige Beziehung zu dem Herrn haben wird in alle Ewigkeit. Ja, eben, der Lohn.
Da gibt es dann auch, dass der eine dann hat dann eben noch mehrere Kronen oder andere Kronen als jetzt der andere, je nachdem, wie man auf der Erde gewandelt ist.
Genau, also Lohn und die verschiedenen Kronen im Neuen Testament, die stehen aber im Zusammenhang mit unserer Liebe und Hingabe zum Herrn jetzt auf dieser Erde, oder? Und die Frage war, wie ist das in der Ewigkeit? Darum ist das nicht ganz das Gleiche. Aber was du eben damit antönst, es wird in alle Ewigkeiten, was den Lohn anbetrifft, Unterschiede geben. Das schon. Aber die Frage war ja nicht, gibt es Unterschiede im Lohn in der Ewigkeit, sondern gibt es Unterschiede in der Zuneigung und Beziehung zum Herrn? Ja?
Ja.
Ah, gut, also was macht denn den Unterschied aus hier auf Erden für eine tiefere oder weniger tiefe Beziehung? Und dann gibt es ja eben noch den Unterschied an Gaben. Du sagst eben, ein großer Evangelist und ein anderer sagt, ja, ich habe nicht eine solche Gabe. Ganz wichtig, die Beziehung zum Herrn und der Lohn hängt nicht zusammen mit welcher Gabe wir haben und wie groß diese Gabe ist. Das ist Gottes Souveränität. Einem gibt er diese Gabe, dem anderen jene. Einem gibt er eine viel ausgesprochenere Gabe und auch einen größeren Wirkungskreis, einem anderen einen kleineren. Das entscheidet der Herr. Aber wir bekommen nicht den Lohn entsprechend dem, wenn man einen großen Wirkungskreis gehabt hat, dann heißt das nicht, bekommt man einen größeren Lohn. Sondern jemand, der querschnittgelähmt ist als Gläubiger und sein Wirkungskreis ist eingeschränkt. Aber der Herr sieht das Herz und die Zuneigung und die Beziehung zu ihm und das wird einmal belohnt werden. Und eben, der Unterschied macht das aus, es ist unsere Verantwortung, ist unsere Entscheidung. Nicht wahr? Der Herr sagt auch in den Sendschreiben an Ephesus, er macht einen Vorwurf, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße. Die erste Liebe ist wirklich die Liebe, wo der Herr Jesus den allerersten Platz einnimmt im Herzen. Und er macht den Vorwurf, du hast das aufgegeben. Aber er ruft auf, wieder dahin zurückzukehren. Also das ist unsere Verantwortung, wie unsere Herzensbeziehung zum Herrn aussieht. Und jetzt eben haben wir auch so ein Beispiel. Martha ist nicht Maria und Maria ist nicht Martha. Und wir sehen aber doch bei dieser Maria war eben eine schon ganz ausgesprochene Beziehung zu Gott da, die offensichtlich tiefer war als bei Martha. Aber wir sehen, dass Martha offensichtlich sehr begabt war, eben dass eine solche Einladung ein Erlebnis war. Ja? Aber der Herr zeigt ihr, das ist richtig, dass du dich so einsetzt, aber richtige Priorität. Das Wort Gottes hören ist wichtiger als eben dieses großartige Essen und diese Umrahmung der Einladung. Ja, noch etwas? Ja?
Der Name, den wir bekommen, hat ja schon was mit dem zu tun, was unsere Persönlichkeit hier auf der Erde ausmacht.
Also der Name, den wir bekommen...
Auf dem Stein.
Ja, auf dem weißen Stein hat er etwas zu tun mit dem, was wir schon jetzt, wie sagst du das, sind oder was unsere Persönlichkeit ausmacht. Ja, natürlich. Und es ist nämlich so, Gott hat ja jeden Menschen als ein Prototypen erschaffen. Also ein Unikat, als einmalige Schöpfung. Und schon darum müssen wir uns gar nicht irgendwie bemühen, einander zu kopieren. Das kommt sowieso nur schief raus. Aber Gott hat jeden ganz verschieden gemacht und Gott hat also einen Plan mit jedem Menschen als einzigartige Schöpfung. Aber durch die Sünde, durch den Sündenfall und durch unsere sündige Natur ist das, was Gott aus uns machen wollte, eben völlig zugedeckt und auch verdreht worden. Und das Wunder ist eben durch die Wiedergeburt, wenn wir neues Leben aus Gott bekommen, dann kann Gott uns durch dieses neue Leben so verändern, dass wir hier auf Erden immer mehr das werden, was er eigentlich mit uns geplant hatte, ja. Und natürlich, das werden wir auf der Erde nie erreichen, aber wir sind in der Schule. Das müssen wir so sehen als ein lebenslanger Prozess. Aber in der Herrlichkeit werden wir diesen Zustand erreichen. Und dann wird der Herr eben diesen neuen Namen geben. Das ist etwas Wunderbares. Und wenn man dann in diesem Zusammenhang noch denkt an das Brustschild des hohen Priesters mit den 12 Edelsteinen. Es heißt in 2. Mose 28, dass dieses Brustschild sollte auf dem Herzen Aarons sein. Es war auf seiner Brust. Aber der Bibeltext sagt, auf seinem Herzen. Das ist beides korrekt. Aber das betont eben die 12 Namen der 12 Söhne Israels. Jeder Einzelne trägt der Herr Jesus auf seinem Herzen. Und dann kommt dazu, es war vorgeschrieben nach 2. Mose 28, jeder Edelstein war ein anderer. Also keiner gleich wie der andere. Der eine war ein grüner Smaragd, der andere war ein Diamant und so weiter. Ja, und dann wurden ja diese Steine geschliffen und jeder Edelstein, ob das nun eben ein Smaragd ist oder ein Rubin oder ein Diamant, er gibt das Licht wieder auf eine andere Art weiter. Und so ist es auch mit uns. Wir haben alle diese Ausstrahlung bekommen durch die Wiedergeburt, dass wir etwas von dem Licht des Herrn Jesus weitergeben können. Aber es ist anders. Und jeder gibt das wieder anders weiter. Und das ist auch gut so. Darum können wir nur gewisse Menschen gut erreichen. Und andere können solche Leute, die wir nicht gut erreichen können, besser erreichen. Weil der Herr hat alle, die es braucht. Und dann kommt dazu, diese Steine mussten geschliffen werden. Und das ist natürlich auch diese Arbeit, die der Heilige Geist an uns tut, die der Herr an uns tut heute, dass er uns schleift, bis wir einmal diesen perfekten Zustand in der Herrlichkeit erreichen und so aber auf ganz persönliche Art seine Herrlichkeit ausstrahlen werden. Ja, und jetzt, das passt ganz genau in dieses Thema hinein, wie spricht der Herr Martha an? Martha, Martha. Der Name wird zweimal gesagt. Schon einmal ist es ja wunderbar, wenn Gott unseren Namen ruft. Und der Herr Jesus ist Gott. Martha. Dann können wir denken an Jesaja 43. Beni, liest du Verse 1 und 2?
Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden, und die Flamme wird dich nicht verbrennen.
Danke. Übrigens, in dieser Stelle ist noch zu beachten, dass hier zum Ausdruck kommt, dass wir wertvoll sind für Gott, weil wir Geschöpfe sind und zweitens, weil wir erlöst worden sind. Also ich spreche jetzt immer von Gläubigen, nicht von Menschen allgemein. Aber zwei Gründe. Es heißt zuerst, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gebildet hat. Da geht es darum, dass Gott uns als Menschen geschaffen hat, mit einem ganz bestimmten Ziel. Und dann sagt er, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Also wir sind aus zwei Gründen für den Herrn Jesus Christus so wertvoll, weil er uns erschaffen hat, aber auch weil er uns erkauft hat. Und zwar, wie 1. Korinther 6 am Schluss sagt, ihr seid um einen Preis erkauft. Das heißt, um den höchsten Preis, den es gibt, nämlich durch das Blut, durch das kostbare Blut eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken, durch das Blut des Messias. Ja, und da sehen wir, wie wichtig das ist, der Name. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und darum war das schon etwas Besonderes, dass der Herr sagte, Martha, aber er sagt, Martha, Martha. Wo finden wir das sonst noch in der Bibel, dass Gott mit zweimalig den Namen ruft? Als der kleine Samuel, genau, berufen wurde zum Propheten und die erste Prophetie bekam. Das war in 1. Samuel, was sagst du? 3, genau. Ja, wo weiter? Bei Saul, und zwar? Jawohl, und zwar kann man sagen, das war im Zusammenhang mit seiner Bekehrung. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Apostelgeschichte 9. Weiter? Abraham. In welchem Moment?
Also Isaac opfern musste.
Und bereit war, alles zu geben. Jawohl. Auf diesem Höhepunkt der Hingabe ruft Gott Abraham, Abraham. Also sehen wir, jedes Mal in einem ganz besonderen Moment, aber es ist Jedes Mal ein anderer. Bei der Berufung eines kleinen Jungen, Samuel, Samuel. Bei Berufung zum Dienst, bei der Bekehrung eines Saulus, der eine radikale Umkehr machen musste, Saul, Saul. Weiter. Es gibt noch mehr. Bei Jakob, 1. Mose 46, Vers 12, können wir aufschlagen. Das ist weniger bekannt. Liest uns das gerade vor. Ja, 1. Mose 46, Vers 2.
Und Gott,
Vers 2.
Und Gott sprach zu Israel in Nachtgesichten und sagte, Jakob, Jakob. Und er sagte, hier bin ich.
Jawohl. Und dann noch bitte Vers 3.
Und er sprach, ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn zu einer großen Nation will ich dich dort machen.
Jawohl. Wo war in dem Moment Jakob, Vater Jakob, geografisch? In Beersheba, das steht in Vers 1. Und er zögert offensichtlich, nach Ägypten hinabzugehen. Aber sein Sohn Josef, der zum Herrscher über Ägypten aufgestiegen war, hatte ihn eingeladen und die ganze Familie, um die Hungersnot in Kanaan zu überleben. Und da zögert Jakob. Und das ist so schön. Dieser alte Jakob, der so viele Umwege gemacht hat, die ihm Schmerzen gebracht hätten, die gar nicht nötig gewesen wären, die gar nicht nach dem Ratschluss Gottes waren, sondern gemäß seinen Regierungswegen. Und nun hat er verstanden, nach Ägypten hinab, mein Großvater, das war das große Problem. 1. Mose 12, da kam eine Hungersnot im Lande Kanaan, was macht ihr? Anstatt Gott zu fragen, was ist der Grund? Und Gott hätte es ihm sagen können. Du hast Lot mitgenommen, deinen Neffen, und ich habe dir gesagt, du sollst deine Verwandtschaft verlassen. Das ist ungehorsam. Nein, er geht einfach nach Ägypten hinab. Und das bringt eine Katastrophe. Er lügt, sagt seine Sarah sei seine Frau, sei seine Schwester, anstatt zu sagen, sie ist meine Frau. Natürlich war sie seine Halbschwester, aber um ihnen vorzutäuschen, ist sie nicht meine Frau. Und dann wollte der Pharao sie heiraten. Fast wäre das zu einer Katastrophe gekommen, wenn Gott nicht eingegriffen hätte durch eine Plage. Es kam Schande über Abraham. Gott lässt alles offenbar werden und der Pharao sagt ihm, warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Dieser Götzendiener muss dem Missionar Abraham am falschen Ort in der Mission sagen, was sich gehört. Und dann kehrt er zurück. Und nun, Jakob soll nach Ägypten hinab. Ich möchte diesen Fehler nicht nochmals machen. Aber jetzt war es richtig. Und darum erscheint Gott ihm im Traum und sagt, fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen. Denn zu einer großen Nation will ich dich dort machen. Das war jetzt Gottes Plan, dass er nach Ägypten ginge. So sehen wir, man kann nicht einfach so nach Schema gehen. Ja, in diesem Fall war das auch richtig, so und so zu handeln. Ja, dann mache ich das auch. Nein, es kann sein, dass Gott jemanden so beruft, aber in meinem Fall wäre das ein falscher Weg. Man muss mit dem Herrn leben und jede Situation ist wieder anders. Aber da, Jakob, Jakob. Und gibt ihm Ruhe und Klarheit für den Weg. Ja, wo haben wir noch ein Beispiel mit Doppelnamen?
Mit der Berufung Moses.
Ja, genau, Mose. Und zwar?
Das ist 2. Mose 3.
Genau.
Nein, 4.
2. Mose 3, die Berufung von Mose. Und zwar, was schlägst du vor, was lesen wir?
2. Mose 3, Vers 4.
Genau. Lies doch Vers 4.
Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich.
Jawohl, danke. Also auch da grundsätzlich wichtig, die Berufung von Mose jetzt zum Dienst der Befreiung Israels aus Ägypten. 40 Jahre musste er Demut lernen als Hirte in der Wüste und dann kam der Moment für den großen Auftrag als 80-Jähriger. Beginnt eine neue, ganz neue Lebensphase und macht schon Mut, ja. Erwin Gröbli hatte sich bekehrt, so rund um 40 Jahre, und dann wenige Jahre später bekam er einen Auftrag, Missionar zu werden in Thailand. Und er hat ein Lebenswerk aufgebaut. Er hat gesagt, es ist so traurig, als ich bei der Swiss, also damals Swissair, gearbeitet habe. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen im Flugzeug. Und viele so reiche Leute, die haben mir ihre Sorgen anvertraut. Aber nie hat mir einer das Evangelium weitergegeben. Nie. Und schließlich mit 40 hat er das gehört, klar, und hat sich bekehrt. Jetzt was soll ich? Und er hat noch ein Lebenswerk für weitere 40 Jahre aufgebaut. Ist schon interessant, dass Gott mit 40 noch einen ganz großen Anfang geben kann. Aber eben bei Mose sehen wir sogar ab 80. Aber gut, bei ihm ging es dann bis 120. Und das ist ja auch nicht bei allen so. Ja, und jetzt fehlt uns noch einer. Wir haben erst 6, wir müssen 7 haben. Es gibt 7-mal. Ja, wenn du das so zählen willst, Eli, Eli, mein Gott, sehr gut. Aber jetzt bezogen nur auf menschliche Namen, also Menschen, die berufen werden, dann wären es dann schon 8. Sehr gut. Aber Menschen, die, man muss sagen, also Menschen, die berufen werden mit einem Doppelnamen, dann ist es Simon. Und zwar Lukas 22, Vers 31. Jetzt kommen wir schon wieder zum Lukas-Evangelium zurück. Nach diesem Exkurs durch die ganze Bibel. Ja, und wir hören, Benni.
Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen.
Noch weiter.
Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder.
Jawohl, genau. Simon, Simon, warum heißt es nicht Petrus, Petrus?
Wenn du dich dereinst bekehrst, so stärke deine Brüder.
Also dann wirst du sagen, er hat sich dann erst hier bekehrt. Er hat den Messias erkannt damals, da unten bei Jericho, wo Johannes der Täufer getauft hat, in Bethanien, Batara. Und dann später hat der Herr ihn berufen, ihn zum Menschenfischer zu machen. Aber es ist eben so, dass die Übersetzung bekehren ist problematisch. Es ist einfach das Wort für umkehren. Und bist du einst zurückgekehrt, ist besser als bekehrt. Also als Gläubige müssen wir auch immer wieder umkehren, wenn wir einen falschen Weg gegangen sind. Und der Herr kündigt an, dass eben der Satan sie testen will, und ob sie echte Weizen sind oder nur Spreu. Darum sichten wie den Weizen. Und der Herr betet für Petrus, aber weiß, er wird zu Fall kommen. In dieser Nacht wird er ihn 3-mal verleugnen, obwohl Petrus gesagt hatte noch zuvor, wenn alle sich an dir ärgern werden und zu Fall kommen, ich werde mich nicht ärgern, ich werde nicht zu Fall kommen. Aber er kam zu Fall und der Herr sagt, Simon, Simon, das ist sein alter Name. Petrus bekam er ja als neuer Name in Johannes 1. Als er dort den Messias erkannt hat, hat der Herr Jesus ihm den Namen gegeben, du sollst Petrus Kephas heißen. Und das ist der Name, kann man sagen, des Bekehrten. Aber Simon erinnert daran, du hast immer noch deine alte sündige Natur. Darum, Simon, Simon, du hast dich überschätzt. der Gläubige hat immer noch die alte Natur und die kann uns zu Fall bringen. Aber der Herr als hoher Priester betet für die Seinigen, dass sie das Ziel erreichen. Und darum kann er daraus lernen. Wenn er zurückkehrt, wird er dann sogar andere wieder seelsorgerlich stärken können. Und darum in Johannes 21 gibt der Herr ihm dann, als er ihn wiederherstellt, in der Öffentlichkeit gibt er ihm den Auftrag, die Schafe zu hüten und die Lämmlein zu weiden. Ja, also das wären diese sieben Beispiele von Doppelnamen. Jede Stelle in sich eine besondere Lektion, kann man sagen. Gut, jetzt haben wir gesehen, in diesem Abschnitt geht es um die Notwendigkeit, die Wichtigkeit, dass der Herr zu uns spricht durch sein Wort. Und jetzt gehen wir weiter, Kapitel 11. Was tut der Herr da? In Vers 1. Er betet. Das ist ja ein großes Thema im Lukas-Evangelium. Insgesamt kommt man auf 14 Stellen. 2x7 Stellen, wo der Herr betet. Er ist der abhängige Mensch. Lukas betont am meisten von den Evangelisten die wahre Menschheit des Herrn Jesus. Und diese Abhängigkeit als Mensch kommt zum Ausdruck in seinem Leben durchs Gebet. Und dann bekommen die Jünger eben Sehnsucht nach Beten. Und sie sagen, Herr, lehre uns beten. Und dann gibt der Herr Jesus ihnen ein Beispiel, wie sie richtig beten können. Nun, merken wir, was die Gedankenlinie ist, hier in diesem Abschnitt, er spricht, und hier in diesem Abschnitt geht es darum, wir sprechen. Als Antwort auf sein Reden im Wort antworten wir Gott durchs Gebet. Und darum kommt dann auch der nächste Abschnitt, wo der Herr erklärt, dass man eben so beten darf wie der unverschämte Freund. Und die Linie gerade noch zum Abschluss zu führen. Und dann kommt ja der dritte Abschnitt mit dem Widerstand. Liest du gerade noch 11, Vers 14.
Und er trieb einen Dämon aus, der stumm war. Es geschah aber, als der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme und die Volksmengen wunderten sich.
Ja, merken wir, was jetzt die Gedankenlinie ist. Er spricht, wir sprechen. Und da ist einer, der ist stumm. Der kann gar nicht sprechen. Der kann gar nicht beten. Der kann gar nicht seine Anliegen Gott im Gebet sagen. Aber der Jesus heilt ihn, sodass er sprechen kann. Und da sehen wir auch, wer uns eben hindern will in unserer Beziehung zu Gott. Und wer ist es, der die Menschen abhält, nach Gott zu fragen und eben zu ihm zu rufen, bei ihm Zuflucht zu suchen, das ist der Teufel. Und darum sehen wir hier diesen Dämon, der eben verhindert, dass Menschen sprechen können. Ja, aber einfach um zu zeigen, wie das alles so schön angeordnet ist. Und wir lesen zu oft die Bibel einfach so isoliert, Abschnitt für Abschnitt, aber es lohnt sich, den roten Faden stets zu erkennen. Und darin allein gibt es schon eine Belehrung. Jetzt ist aber ganz wichtig, die Jünger sagen, Herr, lehre uns beten. Und der Herr gibt ihnen ein Beispiel. Dieses Unser Vater. Damals hatten die Gläubigen noch nicht den Heiligen Geist. Und darum waren sie besonders angewiesen auf ein vorgefertigtes Gebet. Aber der Jesus weist denn an, am Schluss dieses Abschnittes, in Vers 13, liest du, Benni?
Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten?
Ja, es wird eine Wende kommen, wenn der Heilige Geist kommt. Und das kann man sehr eindrücklich erleben, was dieser Unterschied ist, wenn man eine Synagoge besucht oder an die Klagemauer geht in Jerusalem. Das ist ja, da wird ja verstanden als eine Synagoge unter freiem Himmel. Und da gibt es verschiedene Gruppen, die beten und die suchen immer, dass sie möglichst einen Minyan bilden. Minyan heißt Zahl. Das ist die Mindestzahl, um eine Synagoge zu sein. 10 Männer braucht es dazu. Also die schließen sich zusammen zu einem Minyan. Das sind also verschiedene Synagogen am Beten. Aber es fällt auf,
sie lesen.
Die haben alle ein Büchlein in der Hand. Und es sind schöne Gebete. Gepriesen seist du, König der Welt und Herr unser Gott, wer du uns am Leben erhalten hast und geführt hast bis auf diesen Tag und so weiter und so fort. Viele, viele schöne Gebete, aber sie lesen das ab. Warum beten die nicht an, frei?
Sie haben eben den Heiligen Geist nicht, weil der Heilige Geist gibt uns die Möglichkeit, frei von uns herauszubeten.
Ja, der Heilige Geist hilft uns zu beten, man kann sich das merken, Epheser 6, Vers 20 und Judas, Vers 20, da haben wir diesen Ausdruck, betend im Heiligen Geist. Und im Griechischen dieser Ausdruck im Heiligen Geist bedeutet in der Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist gibt uns Kraft, um zu beten und auch frei beten zu können. Nun, das muss man einfach sehen, dass der Herr also diesen Jüngern lehrt zu beten, in einer Zeit, als sie den Heiligen Geist noch nicht hatten. Aber der sollte noch kommen. Und der Herr sagt, sie sollen darum beten. Ja?
Die Kinder fragen ja die Eltern mehrere Sachen. Der Vater gibt immer wieder. Und jetzt im Kontext ist ja auch hier zu verstehen, dass der Heilige Geist immer wieder gegeben wird, oder?
Es ist so, du meinst jetzt in Vers 13,
genau.
Ob das eine einmalige Gabe ist oder ob das sich immer wiederholt.
Ja.
Also, aus der Zeitform wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist geben, kann man das grammatikalisch nicht entscheiden. Weil, ich habe schon erklärt, im Griechischen gibt es den Unterschied, ob das punktuell ist, oder einmalige Handlung, oder fortdauernd, oder resultativ, was das jetzt auch ist. Aber im Futur gibt es diesen Unterschied nicht. Futur hat nur einfach zukünftige Zeitbedeutung ohne Aspekt. Also ob das jetzt einmal ist oder mehrere Mal, kann man aus der Zeitform nicht ableiten. Aber Epheser 1, Vers 13 sagt, dass man den Heiligen Geist bekommt bei der Bekehrung. Und zwar, das ist das Grundsätzliche. Epheser 1, Vers 13,
in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, gehört und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung.
Danke. Und hier versiegelt worden, das ist jetzt eben Aorist, einmalige, abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit. Und in Johannes 14 sagt der Herr Jesus, der Heilige Geist wird in euch sein und er wird bei euch sein in Ewigkeit. Also er geht nicht mehr weg. Im Alten Testament sehen wir, ist das anders. Da konnte es sein, dass der Heilige Geist auf den Propheten Hesekiel kam, beziehungsweise in ihn hinein. Aber später lesen wir, wie der Heilige Geist wiederkommt und auf den Propheten kommt. Das heißt also, in der Zwischenzeit hatte der Heilige Geist ihn wieder verlassen, er kam wieder. Und wir sehen auch in Psalm 51, diesem Bußpsalm von David, David betet, nimm den Geist deiner Heiligkeit nicht von mir. Er hatte Angst, dass Gott ihm den Heiligen Geist wegnimmt. Aber neutestamentlich ist diese Angst unbegründet, denn wir haben diese Verheißung, Johannes 14, Vers 16. Hast du das gerade schon? Johannes 14, 16.
Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit.
Ja, bei euch in Ewigkeit. Und dann wird noch gesagt in Vers 17 am Schluss, ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch, nochmals, bleibt bei euch, und wird in euch sein. Also darum kann man sagen, nein, man muss nicht wieder beten. Und es ist auch wichtig, dass diese Aufforderung, um den Heiligen Geist zu beten, hat der Jesus gegeben vor Pfingsten. Und man muss eben unterscheiden die verschiedenen Zeitalter in der Bibel. Und nach Pfingsten ist eine andere Zeit. Und da wohnt der Heilige Geist bleibend in den Erlösten. Und man muss nicht mehr darum beten, sondern eben wenn man sich bekehrt, dann versiegelt Gott einen Menschen mit dem Heiligen Geist. Als Bestätigung, dass die Bekehrung echt war. Ja?
Aber mit dem Geist erfüllt können wir immer wieder werden.
Ja, genau.
Von was ist es abhängig, dass man erfüllt
wird? Also die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nochmal etwas anderes. Das ist in Epheser 6, Vers 18 sehr schön festzumachen. Epheser 5, Vers 18 und 19.
Epheser 6?
5. Habe ich gesagt 6, Verzeihung. 5. 18. Und berauscht.
Okay. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt.
In eurem Herzen, ja. Das ist ganz wichtig.
Frage wegen erfüllt sein im Heiligen Geist. Es gibt Lieder, in denen heißt der Text, fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst Lob in mir, solche Texte.
Ja.
Aber wie soll ich das jetzt verstehen? Heißt es wirklich, der Heilige Geist hat das uns wieder neu erfüllt, wie jetzt hier?
Ja.
Oder heißt es, dass er wieder neu über uns kommt?
Ja gut, es gibt Lieder, wo gebetet wird, dass der Heilige Geist sogar kommen soll und ausgegossen werden soll. Und das sind falsche Lieder. Eben darum müssen wir nicht bitten. Und dann gibt es, wie du sagst, Lieder, die sagen, erfülle uns mit deinem Geist. Und das wäre natürlich auf dieser Linie. Eben hier, werden mit dem Geist erfüllt, das ist im Griechischen ein Durativ, das heißt eine Befehlsform, die ausdrückt, werdet das immer wieder neu. Und zwar kann man das auch sehr schön zeigen in der Apostelgeschichte, immer wieder, und zwar um einen Dienst zu tun, erfüllt Gott seine Knechte mit seinem Geist und gibt die Kraft genau für diesen Dienst. Jetzt hier ist es verbunden mit Singen. Ja, man denkt vielleicht manchmal, Singen, das ist so nebensächlich. Nein. Das hat sogar eine, kann man sagen, eine prophetische Dimension. Es heißt hier, redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern. Also das heißt, wenn man singt, sagen wir jetzt in der Gemeinde, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Ja, es wäre schön, wenn der Nachbar das auch hört, dass man singt. Es gibt ja manche Gläubige, die singen nur für sich und wahrscheinlich hören sie es selber nicht mal ganz. Aber nein, Singen ist ja darum gegeben, damit wir aus uns herauskommen. Und eben, das ist redend zueinander. Der Nachbar hört das. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allerbesten Pflege, des, der den Himmel lenkt, der Wolkenwind und so weiter. Ja, im richtigen Moment jemandem so ein Lied singen, das ist ein Dienst. Und zwar eben erfüllt mit dem Geist, reden zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und dann heißt es sogar spielend. Das ist sogar ein Instrument, spielen, geleitet durch den Heiligen Geist. Das ist auch eine Dimension, die überrascht. Und das soll eben geschehen mit ganzem Herzen, in eurem Herzen. Also drum, mit Herzensausdruck sollen wir singen. Und dann habe ich eben, Benni, verzeih mir, dann eben gesagt, jetzt noch ein bisschen weiter. Eben danksagend alle Zeit für alles. Das zeigt diese ganze innere Haltung der Dankbarkeit im Dienst des Ermutigen des Ermutigens durch Lieder. Und so ist es also richtig. Es gibt immer wieder Erfüllung, und zwar bei jedem Dienst. Jetzt die Frage, muss man darum beten? Wir finden ein interessantes Beispiel in Apostelgeschichte 4, meine ich, wo man das gerade illustrieren kann. Das ist also nach Pfingsten, nicht wahr? Ja, da betet die Gemeinde ab Kapitel 4, Vers 23. Das heißt in Vers 24, sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du, der du den Himmel gemacht und die Erde und das Meer und so weiter. Und dann heißt es am Schluss als Bitte in diesem Gebet der Gemeinde, Vers 29, liest du, Benni?
Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden.
Jawohl, noch weiter.
Indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus.
Und jetzt kommt's.
Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit.
Sieht man, da hat man es. Die wurden alle erfüllt mit Heiligem Geist. Aber am Pfingsten hatte Gott den Heiligen Geist gegeben. Apostelgeschichte 2. Aber sie beten, dass sie doch mit Freimütigkeit weiter das Wort verkündigen und sich nicht einschüchtern lassen durch diesen massiven Widerstand, der von der Obrigkeit gegen sie gekommen war. Und sie haben dann nicht gebetet, erfüll uns mit deinem Geist, sondern sie haben gesagt, gib uns, dass wir freimütig, also ohne gehemmt zu sein, das Wort weitergeben. Und dann, dann wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist als Antwort. Und man muss natürlich noch im Klaren sein, was ist das Hindernis, dass man erfüllt wird vom Heiligen Geist? Sünde. In Epheser 4, Vers 30 heißt es, betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit welchem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Und dann wird erklärt, welche ganz konkreten Dinge man aus dem Leben hinaus tun muss. Und wenn der Heilige Geist eben nicht betrübt wird, dann kann er frei durch uns wirken. Ja, Christoph und dann Carlo. Also wie kann man dann wirklich im Heiligen Geist beten, in seiner Kraft, wenn man sich leer fühlt oder schwach? Ja, es ist eben so, wenn wirklich in unserem Leben die Dinge, die uns bewusst sind, die nicht in Ordnung sind, weggetan sind, dann gibt der Herr wieder die Freude, die frühe Freude zurück und auch die Freude an ihm, an seinem Wort. Und gerade die Freude am Wort, die Freude am Herrn, das kann uns eben diese Freudigkeit im Gebet auch bewirken. So kommt das. Das ist nicht etwas Mystisches. Es geht wirklich um unsere persönliche Beziehung zum Herrn. Und so gibt er diese Kraft und diese Freimütigkeit durch den Heiligen Geist. Also wenn jemand mit Freimütigkeit das Wort Gottes weitergeben kann, das ist eine Auswirkung des Heiligen Geistes. Also nochmals ein Beispiel, meinst du?
Ja.
Ja, komm, schlagen wir das auf.
Er war ja freimütig und hat gebetet.
Ja.
Erfüllt mit Heiligen Geist.
Also, Benni.
Da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligem Geist zu ihnen, Oberste des Volkes und Älteste.
Genau. Und ich will das gerade noch ganz, ganz präzise sagen. Ja, jetzt eben Elberfelder hat übersetzt, Petrus erfüllt mit Heiligen Geist. Jetzt weiß man aber im Deutschen nicht, wurde er jetzt in dem Moment erfüllt oder war er einfach als Zustand erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber es ist wirklich ein Aorist. Das heißt, dann sprach Petrus, nachdem er von dem Heiligen Geist erfüllt worden war. Dieser Aorist, Partizip, bedeutet Vorzeitigkeit und dann kommt das Hauptverb danach, nachzeitig. Also das, unterstreicht genau das Gesagte nochmals, Jerry. Und jetzt Carlo noch eine Frage. Wir haben noch eine ganze Minute, weißt du?
Ja, ganz wichtige Frage, und zwar Lukas 11. Es gibt jetzt aber noch ganz schlaue, wo man einfach auch wissen. Ich sage, es ist zwar geschrieben worden, Lukas 11, also gesagt worden vor Pfingsten, aber das Lukas-Evangelium, sagen die ganz schlaue, sind die nach Pfingsten geschrieben worden?
Ja, natürlich.
Wie soll man denn dort reagieren?
Also wenn jetzt jemand sagt, ja, natürlich, der Herr hat das vor Pfingsten gesagt, man soll den Heiligen Geist beten, aber Lukas hat es ja nach Pfingsten geschrieben, ja, und zwar vor dem Jahr 62, das können wir sagen. Ja, aber was ist das Argument, wenn er es nachher geschrieben hat? Was ändert das?
Ja, weißt du?
Ja, du sagst, dass Leute das benutzen, um damit zu sagen, ja, das sollte man jetzt ja auch, nach Pfingsten sollte man das auch tun.
Genau.
Ach so. Ja, aber Lukas beschreibt vor dem Jahr 62 und Jahre nach Pfingsten, was der Herr damals den Jüngern gesagt hatte. Aber das bedeutet nicht, dass wenn er es ihnen damals gesagt hat, dass sie das jetzt immer noch so tun sollen. Zum Beispiel hatten wir doch in Lukas 10, beziehungsweise schon vorher, Lukas 9, bei der Aussendung der 12, da hat der Herr ganz genau gesagt, was sie alles nicht mitnehmen sollen, auf den Weg, um zu evangelisieren. Ja gut, das hat Lukas auch geschrieben. So, sollen wir jetzt auf all diese Dinge verzichten, wo der Herr gesagt hat, das sollen sie nicht mitnehmen? Nein, und zwar erfahren wir eben später in Kapitel 22, sagt der Herr, jetzt ist es anders. Damals habe ich euch so und so ausgeschickt, aber jetzt soll es so und so sein. Also kam eine heißgeschichtlich bedingte Änderung, weil bis dahin Israel die Jünger unterstützen sollte, jetzt aber nicht mehr, nachdem Israel den Herrn verworfen hatte. Jetzt ist eine andere Zeit. Und so haben wir hier eine Zeit vor Pfingsten und dann eine Zeit nach Pfingsten.
Ich habe das nur sagen, weil es gibt auch Leute, die mit so Argumenten kommen.
Ja, natürlich. Es ist gut, dass du das sagst. Ja, natürlich.
Das gleiche Beispiel haben wir auch im Epheserbrief mit den verschiedenen Ämtern.
Ja, ganz genau.
Dort sagt man auch, ja, wir sagen ja, Apostel gibt es heute ja nicht mehr.
Mhm.
Aber die kommen dann und sagen, ja, wenn ist der Epheserbrief geschrieben worden?
Ganz genau.
Da ist wichtig für dich, dass man Argumente...
Ja, genau, das ist wichtig. Also, jetzt sind wir bis hierher gekommen. Ein bisschen von drei haben wir gesehen. Nächstes Mal machen wir dort weiter mit dieser Heilung des Besessenen, der nun fähig wurde, eben um zu Gott zu reden. Und dann gehen wir so Abschnitt für Abschnitt weiter. Ja, Verzeihung, Miriam, du hast noch eine Frage. Das ist eine Ausnahme. Wir freuen uns, dass du auch eine Frage stellst.
Wenn ich den Grund um den Heiligen Geist bitte,
ja.
Wenn du das nicht eigentlich berechtigt, jetzt nach dem Kass, wenn ein Ungläubiger...
Wenn ein Ungläubiger...
Heiligen Geist schon überkommt, dann kommt bitte um den Heiligen Geist.
Du meinst jetzt aber einen Ungläubiger vor der Bekehrung oder während der Bekehrung? Aha, also es ist so, wenn jemand sich bekehrt und wirklich das Evangelium glaubt, dann antwortet Gott mit der Gabe des Heiligen Geistes. Das sagt Epheser 1, Vers 30. Nachdem ihr geglaubt habt, das ist übrigens auch wieder ein Partizip, Aorist, vorzeitig, nachdem ihr geglaubt habt oder nachdem ihr zum Glauben gekommen seid, seid ihr versiegelt worden. Also Gott antwortet auf die echte Bekehrung. Und da ist es eigentlich nicht nötig, dass er dann bei der Bekehrung oder fast bekehrt bittet um den Heiligen Geist, sondern er muss das Evangelium glauben und dann wird Gott antworten. Aber das war wirklich etwas ganz anderes in Lukas 11. Das war eine Zeit, als das Kommen des Heiligen Geistes für Israel völlig in der Zukunft stand. Sie wussten nach Joel 3, in der Endzeit wird Gott den Heiligen Geist ausgießen über Israel und über alles Fleisch. Aber dass das nun so bald hätte kommen sollen, das wussten sie nicht. Und jetzt sagt der Herr Jesus, betet, dass der Vater den Heiligen Geist gibt. Und wirklich, schon bald kam die völlige Überraschung, dass es eine Ausgießung des Heiligen Geistes gab, die zeitlich viel früher ist als das, was in Joel angekündigt ist. In Joel ist nämlich nur angekündigt, nachdem Israel von Norden her völlig überrannt sein wird und das Land verbrannt wird, dann wird das kommen. Das ist nach der großen Drangsalszeit. Und Petrus erwähnt ja dann Joel 3 am Pfingsten, als die Juden sagen, ja, was ist das? Und dann sagt er, dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Er sagt nicht, das ist die Erfüllung davon,